ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Hühnerbrillen.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Kleingärten.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Fünf, vier, drei, zwei, eins, null, frohes neues Jahr! Frohes neues Jahr, Caro! Oh Mann, was hab ich dich vermisst! Schön, schön, nach dieser langen Zeit dich wiederzusehen, Caro. Ach, ja.
Ja, frohes neues Jahr.
An alle ZuhörerInnen da draußen. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht, aber nicht ausgerutscht.
Offenlegung. Für uns ist noch gar nicht neues
Jahr. Für uns ist noch vor Weihnachten.
Das war ein Act.
Wir haben uns gedacht, wir müssen mal ein bisschen an Aktualität anknüpfen.
Ja, es ist ein frohes neues Jahr mit Fragezeichen. Wir wissen noch nicht, ob es ein frohes neues Jahr gibt. Ihr seid schon in der Zukunft. Ihr habt schon neues Jahr.
Bei uns ist noch vor Weihnachten, ehrlicherweise.
Ja, eigentlich an alle frohes neues Jahr, außer an uns beide. Die Folge haben wir voraufgezeichnet.
Und das ist natürlich der Nachteil, weil du jetzt gerade vermutlich noch in den Anden bist. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, ob du jetzt vielleicht bereits von einem Puma gefressen worden bist.
Das heißt, also Stand jetzt liegst du vielleicht gerade gemütlich in den Federn und ich bin in den Anden, kämpfe vielleicht gerade gegen einen Puma ums nackte Überleben. Oder ich habe einen gezähmt und bringe einen mit, wie so eine Straßenkatze aus Rumänien.
Oh, hoffentlich machst du da nicht mit dem Puma weiter im Podcast.
Und der kommt mit, aber nicht so im Frachtraum, sondern der ist auch so Economy mitgeflogen neben
mir. Ich finde es super. Naja, jedenfalls ist es so, dass unsere Gehirne jetzt quasi eigentlich noch so vorweihnachtlich ausgelaugt sind, was man vielleicht auch in unserer komischen aufgetretenen Giggeligkeit gerade merkt. Aber ihr seid natürlich gerade frisch reingestartet und mit diesen frischen Gehirnzellen wollen wir uns heute auch unseren neuen Tabs widmen.
Ja, für alle, die jetzt neu einsteigen in unseren Podcast hier im neuen Jahr, kann ja sein. Herzlich willkommen.
Ich glaube, die haben jetzt schon nach diesem Intro wieder abgeschaltet.
Die sind wieder abgehauen. Wer jetzt geblieben ist, herzlich willkommen an unsere neuen HörerInnen. Miguel, wer sind wir eigentlich und was machen wir hier eigentlich?
Also, wir sind Caroline Worps und Miguel Robitzky und wir sind sehr, sehr viel im Internet und da sammeln sich jede Woche so sämtliche Tabs an, die wir hier gemeinschaftlich in der ARD-Audiothek schließen wollen und auch um nochmal quasi darüber zu sprechen, welche Dokus haben wir geguckt, was für lustige Videos, was für Threads auf Instagram, Threads Meta sind uns denn so durch die Timeline gewirbelt, was für TikToks sind denn gerade so aktuell gewesen und all diese ganzen Sachen werden wir hier ausgiebig besprechen.
Es ist eine High-Energy, die hier gerade herrscht.
Ja, ich glaube, ich nehme mal ein Wasser und fette mal ein bisschen runterfallen.
Wir sind too many Tabs einfach. Wir sind der Podcast mit zu vielen Tabs. Kleine Offenlegung, wie viele offene Tabs. Ich gebe hier die offizielle Zahl der offenen Tabs durch, mit denen ich ins neue Jahr 2024 starte. Die aktuelle Zahl meiner offenen Tabs beträgt 248. Und wir haben eine tolle Community, muss man auch sagen, die uns regelmäßig die Postfächer füllen mit ihren Rabbit Holes, in die sie reingefallen sind. Und Miguel, es ist etwas Fantastisches passiert. Vor Weihnachten schon. Ein kleines Weihnachtswunder.
Also vor Weihnachten, bis jetzt nach Weihnachten hat sich das quasi
gehalten.
Ja,
genau, es hat sich gehalten. Jemand hat einen Song für mich geschrieben.
Für dich?
Ja! Inspiriert von unserem dusseligen Gelaber hier über Pumas in den Anden. Und zwar Martin. Halt dich fest.
In den Anden wohnt der Puma. In Afrika das Gnu, in Sibirien der Tiger, doch alles, was ich will, bist du.
Das ist ja herrlich.
Ist das nicht total lieb?
Aber das ist jetzt quasi ein Song über dich, weil du bist ja jetzt eigentlich nicht direkt drin vorgekommen, sondern eher ja das Puma, mit dem du wahrscheinlich gekämpft hast in den Anden.
Ja, er war inspiriert, glaube ich, durch diesen ganzen Puma-Content hier bei unserem Podcast.
Okay.
Und PS schreibt Martin, Miguel ist hoffentlich nicht traurig. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch er einen Song bekommt. Kuss-Smiley.
Ach, ich dachte, ich wäre schon mit Alles, was ich will, bist du gemeint. Aber okay, dann warten wir auf den nächsten Song. Alles gut.
Vielleicht musst du auch erstmal ein kleines Abenteuer erleben dafür.
Ja, ich bin da nicht so ein Grenzgänger. Partygänger, wie du es vielleicht bist mit diesem Zelt. Ich bin so gespannt, was du nächste Woche erzählst.
Ich habe da so ein bisschen was im Hinterkopf. Ich habe was Kleines geplant. Was erzähle ich dir vielleicht mal in den nächsten Wochen?
Okay. Also ich bin sehr gespannt, was du aus den Anden für Geschichten mitbringen wirst. Ob du in der Wildnis hier großes und kleines Geschäft verrichtet hast, welche Tiere du getroffen hast, auf was vielleicht für Gedanken du gekommen bist, auf die man vielleicht zu Hause auf der Couch gar nicht kommen würde, draußen in der Wildnis. Ich bin gespannt, ob du eine Seelenveränderung durchgemacht hast.
Ja, I'm a traveler, I follow the sun, ne?
Ja, total. Aber dazu mehr dann nächste Woche.
Ich würde sagen, wir gehen in unsere frischen Neujahrstipps rein.
Oh ja.
Was hast du dabei?
Ja, Caro, wir haben ja endlich unsere Weihnachtsferien hinter uns gebracht und ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit
Meinst du, unsere HörerInnen sind so leicht zu verarschen? Sie haben es jetzt innerhalb von 30 Sekunden vergessen, dass es voraufgezeichnet ist.
Ich habe jedenfalls die gesamten...
Über die Weihnachtstage.
Über die Weihnachtstage.
Hab ich meinen Kopf frei bekommen.
Oh, da haben mich so viele Tabs umgetrieben. Und zwar habe ich zwischen den Jahren einfach auf der Couch gelegen und habe mal meine gesamte später Ansehenliste auf YouTube abgearbeitet. Und da sind mir so manche Videos untergekommen. Unter anderem eine Doku über Kleingärten.
Oh yes.
Da bin ich hängen geblieben und die ist da schon super lange gelagert und gereift, möchte ich sagen. Die hat quasi nur darauf gewartet, dass meine müden Äuglein sie endlich bestaunen können. Und zwar handelt es sich um eine Dokumentation aus dem Jahr 2019 von Arte und Spiegel TV. Also die gibt es schon ein bisschen. Und die hat den Namen Jenseits der Hecke, Clash der Kulturen im Kleingarten. Und die war wirklich so geil. Ich muss wirklich sagen, ich wusste gar nicht, was für ein absurder Mikrokosmos deutsche Kleingärten sind. Das ist wirklich ein komplett komisches Universum mit ganz eigenen Regeln und Gepflogenheiten. Also alles natürlich super spießig. Also ich glaube, es gibt nichts, was deutscher ist, als in Kleingärten sein Unwesen zu treiben.
Ist Kleingarten synonym benutzt zu Schrebergärten? Ist das
genau
ein und dasselbe gemeint?
Das ist ein und dasselbe. Also das, wo quasi immer so Deutschlandflaggen schon gehisst werden. Und
wahlweise
so,
FC fahren.
Genau, oder so Gartenzwerge ihr Unwesen treiben und so weiter und so fort. Hast du Berührungspunkte mit Kleingärten? Kommst du aus einer Familie, in der das irgendwie kultiviert wurde? Oder?
Nicht wirklich. Aber ich komme ja so aus dem waldigen Vorort, wo ich durchaus Berührungspunkte mit Deutschlandflaggen in Gärten habe.
Ja, okay. Ich kenne das auch allerhöchstens durch Einladung mal auf Geburtstagspartys oder so. Also ich bin komplett ohne Garten aufgewachsen. Weder an der eigenen Wohnung oder Haus oder sonst wo draußen. Ich kenne das gar nicht und mir wohnt auch überhaupt kein Wunsch inne, da irgendwo draußen im grünen Ort zu haben für meine eigenen Tomaten oder sowas. Ich weiß nicht, ist das was, worauf du hinarbeitest?
Ich stelle mir das super schön vor, so einen Garten zu haben, aber auch ultra stressig, dann da ständig hinzufahren und die Tomaten dann immer so zu
jedes
betreuen.
Jedes Wochenende und wahrscheinlich ist Wochenende noch zu wenig, da muss man mehrmals die Woche hin. Boah, nee.
Wenn es dann heiß ist, musst du jeden Tag die Tomaten da wässern.
Ich schaff's schon nicht, einmal die Woche wirklich gründlich zu staubsaugen und zu wischen. Das ist mir schon manchmal zu viel in der eigenen Wohnung.
Ja, und auch sich selber so zu wässern und zu betreuen, richtig. Und genug zu schlafen.
Ja. Mir war die Tragweite eines Kleingartens gar nicht bewusst, bis ich diese Doku gesehen habe. Also es hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Beziehungsweise gleich mehrere Dokus, weil ich bin in einen kompletten Kleingarten-Doku-Strudel geraten zwischen den Jahren, weil ich so viel Zeit hatte zwischen den Jahren. Dieses Universum ist wirklich voller Charaktere und Geschichten drumherum. In der Spiegel-TV-Arte-Doku wird ein Mann begleitet namens Michael Baumann. Der ist der Vorsitzende des Vereins Gartenfreunde Südost in Leipzig. Was ich auch schon nicht wusste, dass es über so Kontrollgremien, so Vereine organisiert wird, die da wirklich penibel drauf
achten. Doch, Kleingartenvereine ist besagt.
Sagt das Wort, ne? Aber ich habe da nie drüber nachgedacht, dass es ja dann wirklich einen Verein geben muss. Also irgendwo im Unterbewusstsein saß dieses Wort schon. Aber es gibt halt wirklich so Gremien und Vereine, die dann darauf achten, dass wirklich alle Regeln ganz genau befolgt werden. Und Michael Baumann nimmt diesen Job auch sichtlich ernst. So wird er hier in der Doku etabliert. Schau dir das mal an.
Der Schrebergarten, Hochburg deutscher Ordnungsliebe. Heckenhöhe, Laubengröße, Mittagsruhe. Alles folgt hier genauen Regeln.
Ich habe immer mein Maß, das ist meine Unterlippe, ist 1,50. Wenn ich durch die Anlage gehe, mache ich immer mal so, dann muss ich natürlich einschreiten. Und muss die halt abmahnen oder anschreiben und sagen, Leute, herkommen, Hecke schneiden.
Also wenn ich mal in meinem Leben abgemahnt werde, stelle ich mir das exakt von so einer Person vor.
Also man muss wirklich sagen, er läuft den ganzen Tag durch diese Gärten und kontrolliert, ob die Heckenhöhe genau richtig hoch ist. Ich weiß nicht, ich finde das jetzt schon so stressig.
Es ist halt sein Job.
Es ist halt sein
Job.
Es
kann halt nicht jeder einen Podcast haben und dumm rumlabern.
Das stimmt auch wieder. Aber ich muss sagen, ich habe mal recherchiert, was es da alles so für Regeln gibt in Kleingärten. Und es ist wirklich wild. Also es gibt ein Bundeskleingartengesetz, an das sich alle halten müssen. Aber natürlich kann auch jeder Kleingartenvorstand noch seine eigenen Regeln ausdenken, die man dann befolgen muss. Also es kommt immer ganz darauf an, wo und bei wem man pachtet. Also man muss zum Beispiel darauf achten, wie viele Pflanzen auf wie viel Quadratmeter dürfen. Wer nicht ein Drittel seiner Parzellenfläche für kleingärtnerische Tätigkeit nutzt, kann sofort gekündigt werden. Ein Drittel der Fläche muss für Obst- und Gemüseanbau genutzt werden. Man darf dort nicht dauerhaft wohnen. Auch nicht ein paar Wochen.
Man muss eine gewisse Fläche für Obst und Gemüse.
Man muss, ja.
Ah, okay.
Die Lauben dürfen nur so ausgestattet sein, dass man dort gar nicht wohnen kann. Also nur für Gartengeräte zum Abstellen nutzen. Mhm. So Leute wie eben dieser Michael Baumann aus dieser Doku sind eben extra dafür da, um permanent die Lage zu checken, dass es da eben auch keinen Ärger gibt. Denn
macht da vielleicht jemand einen verbotenen Mittagsschlaf?
Zum Beispiel. Sowas. Dann muss man schon Obacht geben. Mhm. So. Und Michael Baumann läuft da jetzt eben durch diese Gärten und hat teilweise auch so ein eckiges Lineal mit der Heckenhöhe und hält die dann immer so an die Hecken, um das dann quasi zu notieren, wer da mal wieder seine Hecke nicht geschnitten hat. So. Dabei wird er gefilmt und es passiert direkt ein Eklat, direkt am Anfang der Tour, an einem Garten, der wohl offenbar gerade nicht vermietet wird und deshalb dementsprechend ungepflegt ist, entdeckt Michael Baumann einen Zettel, der an ihn als Vorsitzenden des Vereins gerichtet ist.
Schon am Anfang der Tour droht Ärger.
Da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben, Anna. Der Vorstand des Gartenvereins ist nicht in der Lage, diesen Saustall, unter denen wir leiden, in Ordnung zu bringen, die Nachbarn.
Also da ist ein Zettel.
Der Saustall. In Rot und Caps, genau. Unter dem wir leiden.
Also die Nachbarn dieses einen, eben ein etwas verwilderten Gartens, haben diesen Zettel an die Tür gepinnt. Und Michael Baumann platzt fast die Hutschnur, weil es anonym ist und er nicht genau weiß, welche Nachbarn da jetzt nun genau diesen angeblichen Saustall nicht mehr hinnehmen wollen. Aber die Szene geht weiter und der Nachbar, um den es geht, der diesen Zettel hingehängt hat, kommt nun aus seinem Garten geschossen und mischt sich mit ein.
Für mich ist es eine Beleidigung.
Es ist schon eine Beleidigung.
Ja? Und eine Unverschämtheit, einen Namen drunter zu schreiben.
Das ist ja auch, ihr seid ja mehrere Vorstände.
Ja, ich schreibe ja drunter. Vorstand.
Jetzt kommt der Nachbar um die Ecke.
Ich frage es eben nur, wer das gemacht hat. Das ist alles.
Das muss aber erst die Tage dran gewesen sein.
Seit gestern ist das dran.
Das habe ich heute früher gemacht.
Haben Sie dran gemacht?
Ja.
Da bin ich auch ein bisschen entsetzt. Jetzt geht's los.
Vertragen Sie keine Kritik?
Schon. Nee. Aber nicht anonym.
Was heißt anonym? Oh, die Nachbarn. Rechts und links habe ich einen Pfeil hingemacht.
Ich habe mehrfach berichtet, schon, dass der Garten in Arbeit ist. Das heißt also, vorige Woche hat er erklärt, dass er einen Garten abgibt. Nächste Woche wird der Garten geschätzt und eine Woche später ist der Garten schon wieder neu vergeben.
Warum erfahre ich nichts davon?
Weil ich den Nachbarn das aus Datenschutzgründen nicht sagen darf. Warum ein Pech? Ja. Es ist so. Nee, das behalte ich. Da ist an mich gerichtet. Den kannst du mal wegtun. Da ist er für einen Vorstand gerichtet.
Genau, richtig.
Ja? Wir müssen den Gärtner erst einmal juristisch dazu bringen, den Garten sauber zu halten oder den Garten abzugeben. Und das ist in manchen Fällen, mein lieber Gartenfreund, nicht so einfach.
Mein lieber Gartenfreund.
Es ist kompliziert.
Es ist super
kompliziert. Also ich finde es witzig, das ist wirklich die beschaulichste und idyllischste grüne Welt, Vogelzwitschern, die man sich vorstellen kann. Aber der Puls ist auf 180.
Ja, wirklich.
Out of nowhere.
Und sie versuchen sich aber die ganze Zeit so zusammenzureißen, aber haben so passiv-aggressive und die eigentlich nicht nur passiv-aggressiv.
Kurz vor aufs Maul.
Richtig. Ja. Die fangen dann, also es ist kurz davor, dass sie sich schubsen. Vor allem wegen so kleiner Kinkelitzchen. Es ist doch scheißegal, was in dem Garten von dem Nachbarn stattfindet, wenn es doch in deinem ist.
Naja, wenn
ist.
Der seine Sachen da verwildern lässt, dann hast du dann immer ein Gewucher, das kriegst du nicht mehr in den Griff. Dann kostet es Geld, da kostet es Zeit.
Ja,
und das geht auf die Nerven von dem,
Michael.
Von Micha.
Genau, von Micha. So, und diese Streitereien müssen eben alle sorgfältig abgearbeitet werden, was dann auch unter anderem Michael Baumanns Job ist. Und da gibt es so eine geile Szene in der Doku, wo er so einen riesigen Stapel an Papier hat und erklärt, dass das eben alles so Streitereien und Beschwerden sind. Guck dir das mal an.
Oh, man kriegt eine Marke manchmal.
Viele Konflikte landen auf Baumanns Schreibtisch.
Wenn du das siehst, das ist alleine von den letzten 2 Monaten, dieser Stoß. Wir haben 770 Mitglieder, 452 Gärten und die alle unter einen Hut zu kriegen, das ist fast unmöglich. Ich mach's gerne, aber es gibt auch mal so einen Moment, wo ich sage, Leute, könnt ihr das nicht alleine klären? Wenn der Nachbar einen Furz lässt, ist das doch nicht meine Sache.
Liebe Gartenfreunde.
Liebe Gartenfreunde, ich finde es so herrlich.
Ich hätte nicht gedacht,
herrlich,
dass Kleingarten so stressig ist.
Es ist komplett stressig und es ist total super beliebt, vor allem natürlich in Deutschland. Es gibt es da seit dem 18. Jahrhundert, benannt nach Moritz Schreber, der Schrebergarten.
Echt?
Genau, nach Berlin ist Leipzig die Stadt mit den meisten Kleingärten in Deutschland und es sind wirklich bundesweit, wird auch in dieser Doku gesagt, 910.000 Kleingärten und damit ist Deutschland führend in Europa. In Frankreich vergleichsweise sind es nur 26.000, also wirklich viel weniger. Es ist wirklich ein super deutsches Ding.
Ich bin immer noch fasziniert von diesem Herr Schreber-Fun-Fact.
Ja.
Das ist das Herr Littfass-Syndrom.
Ja, nur Herr Schreber hat das irgendwie nicht erfunden. Ich habe es nicht 100% rausfinden können, was der gemacht hat. Der war, ich glaube, man kann vorsichtig und zusammenfassend sagen, der war früh mit dabei, aber erfunden nicht.
Okay.
Es gab da irgendwie so eine Konkurrenz zwischen zwei Leuten. Ich bin da nicht so ganz durchgeblickt, weil ich so viel zu fasziniert war von diesen ganzen Leuten in dieser Doku, die da eben heute schalten und walten. In dieser Doku wird dann eben beschrieben, dass es immer schwieriger wird, die unterschiedlichen Leute aus unterschiedlichen Lebenssituationen unter einen Hut zu kriegen, weil es ja auch mittlerweile ja so jüngere Menschen gibt, die sich vielleicht auch einen Garten holen wollen. Und dann gibt es da eben die Älteren, die über die Hecke zu den NachbarInnen schauen und dann sowas sagen.
Wie es hier überall aussieht. Und wenn ich das sehe und den Vorgänger, wenn ich daran denke, er lebt ja nicht mehr, wenn der wüsste, wie sein Garten aussieht, dann würde er sich im Grab rumdrehen.
Boah. Also irgendwie funktioniert deren ganzen Leben so, dass alles auf diesen Garten ausgerichtet ist und dass sie dann auch so Mitleid haben mit den Verstorbenen, die weitervererbt werden. Dann kommen da jüngere Leute ein und die sagen, nee, das geht überhaupt nicht. Und ich frage mich die ganze Zeit, was will ich in so einem Garten? Ich glaube, ich weiß es nicht, ich würde auch vergessen, da am Wochenende rauszufahren, haben wir gerade schon gesagt. Also was macht man da?
Ja, also stell dir mal vor, du liegst da, Vogelgezwitscher,
ja,
liegst in einer Hängematte, du hörst einen Podcast, du hast ein kaltes Getränk, du hast vielleicht ein gutes Buch dabei, ab und zu mähst du mal den Rasen.
Ich weiß
erntest
nicht
deine Radieschen.
In einer anderen Dokumentation von WDR.
Du bist jetzt kein Mensch, der Selbstversorger schreit.
Nein.
Sag ich mal.
Ich sag mal auch so, ich mag es, wenn es grün ist, aber mir reicht es auch, wenn ich es im Fernsehen sehe.
Mhm.
So, aber ich muss sagen, dass ich mir das dann so ein bisschen erschlossen habe durch eine andere Doku, die ich dann gesehen habe vom WDR, in dem erzählt wird, dass KleingärtnerInnen scheinbar auch obsessed sind mit Feste feiern da und die sich dann irgendwie auch so Feste ausdenken, um halt regelmäßig in diesen Gärten zu sein.
Frühlingsfest, Sommerfest, Kartoffelfest, Tag des Gartens. Feste sind wichtig im Schrebergartenkalender.
Kartoffelfest, natürlich. Dafür brauche ich diesen Garten. In dieser WDR-Doku wird auch ein toller Charakter vorgestellt. Stefan Beefs, der ist Bezirksvorsitzender in einem Kleingartenverein aus Kastrop-Rauxel. Und er möchte gerne diese Schrebergärten, die er betreut, groß rausbringen. So, und dafür hat er die Gärten an einem deutschlandweiten Bundeswettbewerb angemeldet, von dem ich auch nicht wusste, dass das existiert. Nur sein Problem ist, dass die anderen KleingärtnerInnen da überhaupt keinen Bock drauf haben.
Es gibt Stimmen im Garten, die hinter vorgehaltener Hand sagen, dass mit der Bewerbung um den Bundeswettbewerb sei einfach eine Nummer zu groß. Sie wollen lieber ihre Ruhe und fühlen sich durch seinen Ehrgeiz eher gestört als angetrieben.
Übernommen haben wir uns nicht. Weil hätten wir uns übernommen, dann würden wir vielleicht sagen, wir haben das alles nicht zu bieten, was für so einen Bundeswettbewerb nötig ist. Aber das haben wir ja.
Ich finde es so interessant, was diese Leute da antreibt.
Mhm.
Also, dass sie dann wirklich so auch den Ehrgeiz haben, dass sie deutschlandweit zeigen wollen, dass ihr Kleingarten irgendwie schöner ist als
andere.
Das ist
exakt dieser oberkörperfreie Mann mit Dackel, dem ich es zutraue.
Ja. Wir wollen jetzt hier nicht auf die Äußerlichkeiten
von diesen
Schrebergärten-Leute
eingehen. Nein, aber du weißt, es ist ein Charakter.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Charakter. Also die sind alle, also wer in diesen Kleingärten da irgendwie rumwuselt, das ist irgendwie dann doch ein ähnlicher Schlag Mensch. So. Und die versuchen da jetzt eben auf Biegen und Brechen, obwohl das die anderen KleingärtnerInnen überhaupt nicht interessiert, diese Gärten bei diesem bundesweiten Wettbewerb anzumelden. So. Und jetzt ist die letzte Vorstandssitzung vor diesem Wettbewerb und die Stimmung in dem Vorstand ist wirklich eiskalt. Es ist einfach so, mach mal die Augen zu, Caro, und ihr zu Hause auch und lauscht einfach mal diesen Menschen beim Diskutieren zu und genieß es.
House of Cards, Kleingarten.
Hab ich mir auch schon gedacht, das ist eine gute Serie eigentlich.
Ich weiß nicht, also ich finde das nicht gut, wenn man das da jeder seine Zäune machen kann. Wieder.
Ja, dann müsstest du jetzt ja wieder rumgehen und so weiter, dann müssen alle die Mauern wegmachen.
Jetzt, wenn es erneuert wird, aber darum geht es. Ne? Das geht nicht jetzt rum, immer, dass ich da hingehe und sage, hier so, reiß den Zaun weg, aber der gefällt mir nicht. Und darum geht's nicht.
Das verstehst du jetzt wieder nicht.
Doch, ich verstehe das doch.
Nein, wenn nur 80 cm gefordert ist,
ja,
und 80 cm Holz oder Maschendraht, um nichts anderes geht es hier.
Ja.
Das ist einfacher, den Gartenfreunden in der Hinsicht die Gestaltungsfreiheit zu lassen.
Ich bin gegen Holzzaun. Ich möchte das gerne einheitlich haben mit Maschendraht. So, wer ist dafür?
Ja, gut.
Kampfabstimmung verloren.
Die Maschendrahtzaun-Abstimmung verloren.
Ja.
Und das kurz vor der Olympiade der deutschen KleingärtnerInnen.
Aber Holzzaun sieht doch schon auch schöner aus.
Ja,
aber witterungsanfälliger.
Er muss es einheitlich haben. Es geht darum, das auch den anderen irgendwie vorzuschreiben. Also man muss dazu sagen, unterm Strich, sie haben am Ende auch nur Silber bekommen. Mhm. Also sie sind angetreten, haben nur Silber bekommen. Und es ist natürlich alles lustig und skurril, aber eben auch super anstrengend, weil natürlich alles im Keim erstickt wird, was irgendwie auch nur ein Hauch modernes oder Veränderung bedeutet. Also in diesen Dokus werden auch Geschichten erzählt von jüngeren Menschen, die versuchen irgendwie Internet in diese Kleingärten zu bringen, was natürlich komplett zerschmettert wird. Es wird auch eine syrische Familie dabei gefilmt, wie sie sich so eine Parzelle anguckt. Der Mann aus dieser Familie, der ist einfach Gärtner und man merkt natürlich, dass sofort diese ganzen konservativen Sichtweisen der anderen KleingärtnerInnen da zum Problem werden und so. Mhm. Also es ist ein Kosmos, der so von starren Regeln dominiert wird, dass es super, super anstrengend ist, als irgendwas, was nicht da schon immer gewohnt hat, das wird dann einfach anstrengend mit der Zeit.
Aber am Ende des Tages sitzen die halt nun mal in der grünen Natur und wir sitzen hier in der dunklen Stinkebox in Bickendorf und die sind da draußen und die kriegen genug Vitamin D und sind safe glücklicher als wir.
Das kann gut sein. Das war ein schönes Schlusswort. Damit schließe ich meine Kleingarten-Tabs.
Meine offenen Tabs diese Woche sind eigentlich Anschlusstabs an meinen schlechte Erfindungen Rabbit Hole. Du erinnerst dich vielleicht, da haben wir über Thomas Midgley geredet,
oh ja,
der Blei im Benzin und FCKW erfunden hat und so aus Versehen verantwortlich war fürs Ozonloch. Huch, der schlechteste Erfinder aller Zeiten. Und dann habe ich in diesem Rahmen recherchiert zu schlechten Erfindungen, die es auf der Welt gibt und bin hängen geblieben bei einer Erfindung, die Hühner betrifft. Und ich finde, wir sind eh so ein bisschen in unserer Vogel-Ära hier,
oh,
gerade
ja,
bei Too Many Tabs.
Hier, also wir hatten Wunderhenne-Logel.
Im Fallstorch.
Ja.
Das sind doch nur zwei Vögel.
Das sind nur zwei. Aber gut, dann führen wir diese
mir
Ära jetzt weit.
Ja, Federvieh-Vibes herrschen hier schon seit Wochen, habe ich irgendwie so das Gefühl. Ich bin hier hängen geblieben, wieder mal bei Hühnern. Und ich sag dir das direkt gleich als Disclaimer, auch für euch, die zuhören. Es wird relativ schnell sehr dark.
Oh.
Ich habe einen Weiß-Artikel gefunden mit dem Titel »Das Leben als Huhn ist richtig beschissen«. Wir haben uns Kokain gespritzt und auf dem Burning Man eine Orgie mit 8 Hühnern gefeiert, damit du es nicht tun musst. Der letzte Teil war erfunden.
Ah ja, habe ich mir schon fast gedacht. Hast du uns angeschmiert. Ne?
Angeschmiert. Es ist nur, das Leben als Huhn ist richtig beschissen. Und es geht um Folgendes. Wenn Hühner in Massentierhaltung so zusammengepfercht werden, dann neigen sie dazu, sich gegenseitig zu picken. Also
nein,
die Hühner können dann richtig brutal werden und attackieren sich und picken sich gegenseitig manchmal bis in den Tod.
Das haben sie uns bei Chicken Run, wenn Hennen rennen, verschwiegen.
Das hat auch Cornelia Funke uns immer verschwiegen. Aber gut, Oma Slettbergs Hühner leben ja auch nicht in Massentierhaltung. Die haben ja Auslauf. Aber wenn sich jetzt wirklich so mehrere Hühner an einem Ort befinden, dann passiert das automatisch, dass die anfangen, sich so gegenseitig so wegzupicken, weil die so ihre Sozialhierarchie in der Herde auskämpfen. Die sogenannte Hackordnung.
Sind die Hackies quasi.
Hühner sind Hackies.
Ja.
Im Prinzip. Und manchmal übertreiben die es halt so ein bisschen und dann picken die sich die Augen aus oder picken sich zu Tode.
Nee.
Und dann, wenn dann so überfüllte Gehege hast oder so Massentierhaltung, mangelhafte Ernährung, Langeweile, dann wird das Federnziehen, das Federnfressen und Kannibalismus verstärkt.
Ist aber auch wieder der Mensch quasi dran schuld, weil sie die unter diesen Bedingungen
exakt
leben lassen.
Dazu kommt jetzt noch, dass Hühner beim Anblick von Blut durchdrehen.
Oh, wie
They
ich.
Go crazy.
Kann ich auch nicht, da bin ich wie die Hühner.
Ja, aber da hast du Angst.
Ich kann kein Blut sehen.
Ja, aber die werden richtig, die kriegen richtig Rage-Mode, die kriegen richtig Bock. Also wenn Hühner Blut sehen, sind die out of control.
Nein.
Und in dem Weiß-Artikel stand jetzt ein Satz, der ist very weiß. Wenn man sie alleine lässt, pickt eine Gruppe von Hühnern so lange den Anus eines Vogels, bis seine inneren Organe aus einer klaffenden Wunde herausragen und dann stirbt der Vogel. Ja, und jetzt kann man sich... Das ist ja eigentlich gar ist es
nein,
nicht lustig.
Nein, es ist nicht lustig.
Es ist kein Kicherthema.
Nein.
Jetzt kann man sich denken, dass so Legebatterien ein denkbar schlechtes Umfeld sind für leicht reizbare Hühner. Und diese Neigung, sich gegenseitig umzubringen, dadurch extrem getriggert wird. Experten der Branche sehen Kannibalismus unter Geflügel, der in manchen Herden zu einer Sterblichkeitsrate von bis zu 25% führt, als den größten Mangel von Hühnern an. Also ein wiederkehrendes Problem bei Geflügelzucht. Und da hat man sich natürlich dann schon gehörig den Kopf drüber zerbrochen. Ne? Also was macht man da jetzt? Ne? Also so die naheliegendste Idee wäre ja jetzt Massentierhaltung zu verbieten, Hühner vielleicht frei rumlaufen zu lassen, damit sie ihren Frieden haben.
Vegane Ernährung.
Mhm. Aber dann hatte man 1903 eine viel bessere Idee. Wir ziehen den Hühnern einfach Brillen an.
Das ist wieder so eine typische 1903-Idee.
Das erste Patent für Hühnerbrillen wurde 1903 von Mr. Andrew Jackson Jr. aus Munich, Tennessee angemeldet.
Mr. Andrew Hühnerbrille, nachdem es benannt wurde.
Ja, genau. Und es wurde entworfen, um die Hühner davon abzuhalten, sich eben gegenseitig die Augen auszustechen.
Also wie sehen die aus? Ist es dann eher so eine Art Taucherbrille oder so eine kleine Hans-Georg Maaßen-artige Mini-Brille?
Pass auf, ich zeig dir das. Die Brille hatte ein simples Design mit rundem Rahmen, die Nasenauflage vergrößert, damit sie über den Kopf des Huhns passt, während die Bügel hinten verbunden sind. Guck mal, hier ist ein Bild von dem Patent. Da siehst du jetzt eine Zeichnung, wie das quasi gedacht ist. Also es wird dann so hinterm Kopf so festgemacht.
Dann sehen die alle ganz schlau aus.
Da gibt es leider kein Videomaterial von, aber von späteren Varianten der Hühnerbrille, die ich dir gleich sehr, sehr gerne zeige. Und die funktionieren halt wie so Scheuklappen vor den Augen, dass die Hühner halt nichts sehen. Jetzt gab es dann aber eine Weiterentwicklung eben. Während des Geflügelbooms in den späten 1930er Jahren, da waren Hühnerbrillen auf einmal wieder sehr gefragt, nachdem das Geschäft erst nicht so gut lief. Und zwar gab es dann Anti-Pigs. Da hatten Hühner auf einmal so rote Kunststoffgläser auf, wie so eine bunte Sonnenbrille von Anastasia. So ein bisschen.
Nein.
Doch.
Dann sahen die Hühner aus wie Anastasia.
Du hattest halt hunderttausende Hühner in den USA, die alle mit so kleinen roten Sonnenbrillen.
Eine davon hat eine riesige Karriere gemacht.
I'm out of love! Also, die roten Gläser haben Folgendes gemacht. Dadurch, dass die ganze Zeit geradeaus durch eine rote Brille geguckt haben, wurde quasi Rot aus der Wahrnehmung rausgecancelt. Und so wurde verhindert, dass die Hühner eben durchdrehen, wenn die rotes Blut sehen. Und so wollte man den Kannibalismus verringern.
Boah, das ist irgendwie schon wieder sowas Perverses.
Ganz schlimm. Und wenn das Huhn dann runterguckt, dann schwingt die Brille so nach oben. Und dann kann der Vogel Wasser und Futter normal sehen. Das ist super dark. Ich zeig dir jetzt mal diese Anti-Pigs-Werbung.
Ich habe mich so gefreut, als ich gehört habe, du machst ein lustiges Thema Hühnerbrillen.
Das ist leider gar
nicht und jetzt
lustig.
Hast du nur grausame Fakten dazu.
Guck mal, hier siehst du mal das sehr schlaue Huhn mit dieser, mit dieser roten Brille. Und das ist auch irgendwie eine Werbung jetzt aus den 30ern. Die auch irgendwie so noch einen unnötigen homophoben Touch irgendwie eingebaut hat. It will make a sissy of your toughest bird. Also das Huhn wird dann...
wird von der Brille schwul gemacht.
Wird ein Weichei. Hm. Sieht rosa halt nur noch und ist nicht mehr so ein Agro-Bro.
Sondern ist ein weicher Charakter geworden.
Ja. Kam aber gut an. Das Unternehmen hat wohl bis 1955 2 bis 3 Millionen Brillen an amerikanische Bauern verkauft. Guck mal, hier siehst du mal so ein paar Hühner mit Brille auf.
Das macht mir jetzt schon mehr Spaß mit der fröhlichen Musik. Eieiei, das sind riesige, also für ein Huhn riesige Brillen.
Ja.
Die sehen aus, als würden sie auf der Wetten-Das-Couch Cher gleich nochmal I Got You Babe vorsingen.
Die Menschheit ist wirklich verloren. Und du glaubst es nicht, weil es jetzt nicht so easy ist, so Brillen funktionstüchtig zu halten. Weil die sind ja wirklich sehr, sehr klein und fragil. Mhm. Und Hühner auch aus irgendeinem Grund oft gar nicht so Bock haben, so eine Brille aufzuhaben, die dann irgendwie so durch das Nasenloch gezimmert wird.
Komisch.
Wurde dann irgendwann überlegt, von Brillen auf Hühnerkontaktlinsen umzusteigen. Das ist leider kein Witz. Es ist so wild. Sie wollten denen so rote Linsen direkt aufs Auge legen.
Spinnen die.
Dass die so aussehen wie so, ich stelle mir das vor, wie so Höllenhühner mit so roten Augen. Und damit wurde tatsächlich in den 60ern rumprobiert, hat aber nicht so richtig geklappt und hat sich dem nochmal so ein ambitionierter Harvard-Absolvent Ende der 80er gewidmet, hat da Millionen reingesteckt in das Hühner-Kontaktlinsen-Business und gesagt, damit kann man richtig skalieren mit den Kontaktlinsen, weil die Hühner sind viel ruhiger, die picken sich nicht mehr tot, die essen auch viel weniger, perfekt, aber die Eier sind gleich groß. Aber leider waren die Hühner wirklich miserable mit diesen roten Plastikstücken im Auge. Wer hätte es gedacht? Komisch. Haben so Geschwüre an den Augen bekommen und so ständig panisch in die Luft gepickt.
Nein.
Und so. Und so avancierte das 24 Millionen Dollar Unternehmen zum größten Feind der amerikanischen Hühnerschutzorganisation und warf schließlich das Handtuch. Ja, und was stattdessen gemacht wurde und wird, ist leider mindestens genauso schlimm, nämlich Schnabelkürzen. Und das ist exakt das, was du dir drunter vorstellst, damit die halt gar nicht mehr picken können. Und da will ich hier auch gar nicht drüber reden. Einfach nur als kleinen Reminder, Massentierhaltung nicht zu unterstützen. Leben als Huhn ist beschissen, kann man so sagen, egal ob mit Brille oder ohne. Und es ist natürlich obvious, wo das Problem dahinter liegt.
Ich finde es so wild, dass die Menschen einfach so scheiße zu Tieren sind, dass die anfangen, sich gegenseitig weh zu tun. Und um das zu unterbinden, weil wenn die sich wehtun, ist es schlecht für unser Geld, hört man nicht auf, den weh zu tun, sondern setzt den so komische Plastiksachen auf den Schnabel oder direkt ins Auge, damit die aufhören, sich, also ich weiß nicht, ich bin völlig sprachlos, weil das einfach so, es geht gar nicht in meinen Kopf rein, wie ekelhaft das eigentlich ist, wenn man so länger drüber nachdenkt.
Es ist mega ekelhaft und es ist ein sehr darker Tab, gebe ich zu, aber ich fand dieses fröhliche Hühnerbrillen-Marketing daran sehr interessant.
Ich habe mir was Lustigeres unter dem Thema vorgestellt. Hühnerbrille klang echt nach Fun und jetzt bin ich hier depressed, direkt ins neue Jahr.
Aber Hühnerbrille ist immer noch a thing. Also ich weiß nicht, das jetzt prinzipiell, wahrscheinlich ist es immer noch besser als Schnabelkürzen, deswegen weiß ich nicht.
Boah, Schnabelkürzen klingt so schlimm.
Vielleicht bin ich einfach jetzt tendenziell dann eher pro Hühnerbrille, so schlimm es klingt. Ich weiß es nicht. Und es ist immer noch,
es
ist immer noch a thing, guck mal, wenn man das bei Amazon eingibt.
Die kann man kaufen,
die kannst du kaufen. 50 Stück Hühnerbrille, 10,99. Ah, das sind diese
das ist ja super billig.
So kleine Plastikdinger, wo ich gar nicht weiß, ob man da durchgucken kann. Vielleicht ist das einfach so dieses Scheuklappending, wie man das auch bei Pferden macht. Mhm. Alles irgendwie scheiße. Es gibt auch sehr viele YouTube-Videos, wie zieht man Hühnern Hühnerbrillen an. Die kann ich mir gar nicht richtig angucken, weil da eben gezeigt wird, wie die so durch diese Nasenlöcher über dem Schnabel gesteckt werden, wie so ein Piercing, wie so ein Hühnerseptum.
Oh Gott. Mann, das also, sind so lustige Wörter mit so grausamen Bedeutungen.
Ja, und es gibt so auch Videos von so SelbstversorgerInnen, da schließt sich jetzt wieder der Kreis zu den Kleingärten, die erklären so, welche Hühner bei ihnen, welche Mobben, also so Hühner-Dynamics
Videos.
Auch ein interessantes Rabbit Hole. Dort bin ich aber nicht lange geblieben, weil mein Algorithmus hatte anderes mit mir vor. Es handelt sich um ein Video von der SWR-Landesschau mit dem Titel Hühnerei mit dem eigenen Körper selbst ausbrüten. Die 18-jährige Savannah hat ein Hühnerei selbst ausgebrütet. Sie hat sich einen Brutkasten gebastelt.
Ich muss erst vorher wissen, ob ich darüber kichern darf
an
oder
ihren
nicht.
Körper.
Oder wird es jetzt wieder grausam?
Es wird nicht grausam, pass auf.
Es ist natürlich klar, dass die beiden auch das Bett teilen. Die Beziehung von Piep Piep und ihrer Ziehmama ist eben auch ganz besonders.
Pure Liebe, also es ist mein Baby. Ich habe das ausgebrütet am Körper. Ich habe das Huhn praktisch selber gemacht. Ja, also es ist schon, das kann man nicht beschreiben. Das ist wie mit einem Hund, einfach mit Federn und kleiner.
Naja, who am I to judge, ne?
Hühner sind Hunde mit Federn. Ich will das nicht judgen. Ich habe mir halt gedacht, okay, wird sie vielleicht gejudged? Was sagt jetzt das engere Umfeld in der Familie dazu? Aber auch da kann ich dich beruhigen.
Die Mutter Eliza Zollinger fand die Idee ihrer Tochter von Anfang an toll. Auch wenn sie gewisse Veränderungen festgestellt hat.
Irgendwann war sie auch müde, weil sie sich nicht so gut in der Nacht drehen konnte, weil sie das Ei da auf dem Bauch hatte. Und man merkte schon, sie wird müde, so wie eine Mutter, wo ein Baby im Bauch, also nicht ganz dasselbe, aber schon ein bisschen, ja.
Und dann kam da eben Piep-Piep bei raus.
Irgendwie ist es lieb. Aber irgendwie wurde es mir dann auch ein bisschen viel mit den ganzen Hühnern.
Es ist lieb, aber nicht meins.
Es ist auch nicht meins. Und dann bin ich irgendwann noch auf Mike gestoßen. Das ist ein Huhn, das mehrere Jahre ohne Kopf noch weitergelebt hat.
Die Geschichte kenne ich. Wie Störtebäcker.
Das hat mir sogar mal jemand aus der Community geschickt, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, falls ja, liebe Grüße. Auf jeden Fall komme ich jetzt damit aus diesem Rabbit Hole wieder raus und würde die Hühner-Tabs erstmal Hühner-Tabs sein lassen.
Ich könnte mir vorstellen, dass du aus den Anden kommst und hast vielleicht auch einen kleinen Pipi ausgebrütet. Vielleicht kommst du jetzt da doch noch auf den Geschmack.
Einen kleinen Kondor.
Ja, oder so einen kleinen Puma und dann hast du den irgendwie dabei. Also ich finde es auf jeden Fall, ja, ich finde das. Damit schließe ich das auch.
Ja, wir schließen unsere Tabs vorerst für diese Woche, aber nächste Woche gibt's neue. Versprochen.
Und wer von euch uns vielleicht mal seine Rabbit Holes mitteilen möchte, kann dies natürlich jederzeit gerne tun. Entweder an die E-Mail-Adresse toomanytabs@ndr.de schicken oder an unsere Socials. Caro, wie heißen wir denn da nochmal?
@miguelr und @carovorbs. Schreibt uns da gerne, folgt uns gerne rein, bewertet unseren Podcast gerne gut. Das können wir gut gebrauchen, den ein oder anderen Stern.
Ja, oder erzählt euren FreundInnen davon. Und lauscht natürlich jetzt noch unsere Cross-Promo.
Ja, die gibt's jetzt noch und dann hören wir uns alle nächste Woche wieder.
Tschüss.
NDR Cross-Promo.
Heute haben wir mal wieder tatsächlich eine sehr persönliche Podcast-Empfehlung, den wir auch beide gerne hören und lieben. Caro, was ist es? Was dürfen wir vorstellen?
Es ist Danke gut. Das ist der Podcast von Miriam Davutwandi. Da spricht sie mit bekannten Menschen aus der Popkultur über Mental Health und ihre Erfahrungen. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal den Trailer an.
Are you happy?
Willkommen bei Danke gut, dem Podcast über Pop und Psyche. Ich bin Miriam Davutwandi und ich habe mir vorgenommen, psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren. Denn die meisten von uns kennen sie aus dem Alltag. Jemand fragt, wie geht's dir eigentlich? Und man antwortet nur mit Danke gut, obwohl es selten so gemeint ist. Deshalb treffe ich mich jeden zweiten Donnerstag hier bei Cosmo mit den unterschiedlichsten Menschen und wir führen ehrliche Gespräche über alles, was irgendwie mit der Psyche zu tun hat.
Danke gut könnt ihr in der ARD Audiothek hören und überall da, wo es Podcasts gibt. Cosmo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Kira Drössler und Anne-Mareike Teschner. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, too many tabs.